Nachdem ja letztes Mal schon ein großes Gelächter ausgebrochen ist zu Beginn der Folge, welcome back, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Runway Reflections, dem Podcast, wo wir, das ist der Gregor, das ist der Flo und meine Wenigkeit Paul, über das Fliegen sprechen in der Lufthansa-Gruppe. Wir sind drei Statusinhaber in allen Klassen, Frequent Traveler, Senator und Horn Circle Member und vergleichen immer wieder so ein bisschen unsere Reiseerlebnisse, die wir über die Zeit gemacht haben und auch noch machen werden. Das Thema heute ist Lufthansa Hubs, beziehungsweise die Hubs der Lufthansa Gruppe. Das ist München, das ist Frankfurt, das ist Wien, das ist Zürich, das ist Brüssel. Und was interessant ist, auch jetzt mit Blick in die Zukunft, dass immer mehr Verbindungen als Zubringer, das heißt, wenn wir von Graz wegfliegen, über eines dieser Drehkreuze sind das Zubringerverbindungen, outgesourced werden an andere Fluglinien, die zur Lufthansa-Gruppe gehören, die sich dann aber auch vom Service, dem Bordprodukt und dergleichen unterscheiden. Aber auch, und das merkt man vielleicht auch dann an den vermehrten Streiks, die immer wieder stattfinden, gerade in Deutschland, servicetechnisch für die Mitarbeiter auch andere Realitäten bedeuten. Wir werden uns aber auf Ersteres konzentrieren, zu Zweiterem können wir wenig sagen. Ja, Wien, Frankfurt, München sind gleich einmal die wichtigsten von den großen Drehkreuzen. Und was gibt's da? Es gibt die Air Dolomiti, die Deutschland zubringt. Es gibt jetzt dann irgendwann ab Ende Frühjahr, Anfang Sommer diese Air Patan, oder bin mir nicht ganz sicher, wie sie heißt, aber das ist die skandinavische Airline, die sie sich jetzt eingekauft haben, die dann in Österreich nach Wien fliegen wird. Was haben wir noch? Wir haben die Edelweiß, die nach Zürich fliegt. Und
dann Zürich-Graz fliegt die, das müssen wir jetzt schneiden. Na, wie heißen schnell, aber das muss uns einfallen. Die
Lufthansa City?
Nein, für die Swiss Operating.
Achso, Helvetica, ja.
Nein, nicht Helvetica. So, ich hab's. Wollt ihr jetzt einen Tipp abgeben? Es gibt nichts zu gewinnen.
Edelweiß, Helvetica, was ist das dritte? Keine Ahnung.
Alles, was ich schon eingesagt habe, kriegt einen Punkt Abzug, wenn du es nochmal sagst. Nein, es ist die Air Baltic tatsächlich.
Ah, ja, natürlich.
Die für die Swiss mit A220, Swiss. Genau, zum Beispiel Zürich-Graz, relativ regelmäßig, nicht immer, aber doch relativ regelmäßig.
Stimmt, ja, weil es hat, also ich glaube, früher hat es damit zusammengehangen, dass die Swiss dann geflogen ist, wenn es für sie selbst in ihre Operations mit den anderen Verbindungen in Europa zusammengepasst hat, dass sie die Graz angebunden haben und alles, was quasi wirklich unter Anführungszeichen Sonderflüge waren, um die Passagiere nach Zürich zu bringen, ist dann outgesourced worden eben an diese Zubringerrouten, an diese Zubringer-Airlines. Einmal ganz interessant, hat wenig mit dem Thema zu tun, aber trotzdem interessant ist, dass die Swiss das einmal mit einem Landetraining verbunden hat. Ist dann der A320 von der Swiss mit den neuen Swiss-Piloten nach Graz gekommen. Die haben dann Touch and Goes gemacht und sind über dem Stadtgebiet und zum Grazer Flughafen 20 Mal rumgeflogen und haben Landungen gemacht. Dann ist der Flieger stehen geblieben und dann sind sie mit dem Passagier nach Zürich. Das ist eine recht lustige Anekdote für jeden, der auch ein bisschen was für das Fliegen selbst überhaupt. Okay, reden wir über die verschiedenen Airlines. Fangen wir vielleicht an mit Air Dolomiti. Das ist sicher das am stärksten frequentierte. Macht es einen Unterschied, ob ich mit Air Dolomiti oder mit Lufthansa fliege?
Also ja, ich finde schon, vor allem, weil die ganzen Air Dolomiti-Flüge im Frankfurt vom B-Bereich im Terminal abgehen. Das heißt, man muss dann immer, wenn man
ach, dieser Tunnel,
umsteigt, dieser durch diesen geschmackvollen, äußerst sympathischen Tunnel teilweise hetzen, ja, was schon eher unangenehm ist. Es gibt drüben dann auch in dem B-Bereich nur in der Non-Schengen-Area eine Lounge. Also das heißt, das muss man auch mit einplanen, dass man da im A-Bereich bleiben sollte. Ansonsten, ich find Air Dolomiti von den, aber das kann auch einfach nur Pech sein, es wirken das Interieur der Air Dolomiti-Flugzeuge für mich im Vergleich zu Cityline, zu Lufthansa, zu Austrian, deutlich abgenutzter, es ist speckiger, es ist abgewetzter, es ist ein bisschen mehr in die Jahre gekommen. Das ist meistens relativ egal, weil es ist ein kurzer Flug und du willst in der Regel eh nur heim oder möglichst rasch dann weiter in Frankfurt oder so. Aber das ist schon so ein bisschen eine Downside.
Kann man es als italienischen Charme bezeichnen?
Ja, ich weiß nicht. Also wenn man jetzt bedenkt, wie schön der neue Flughafen oder der Flughafen in Rom ist, nachdem sie ihn umgebaut haben, ja, würde ich davon Abstand nehmen.
Dass aber haben sehr guten Kaffee.
Ja, sie haben sehr guten Kaffee. Und man muss auch sagen, ich habe dort noch nie was bestellt auch an Bord, aber von den Gerichten her wirkt die Speisekarte von Air Dolomiti am ansprechendsten vor der Aua. Und was die Lufthansa mit ihnen David bietet, ist ja sowieso nur Kaninchenfutter.
Tasting Heimat heißt das bitte.
Ja, das ist auch, glaube ich, in dieser Flieger-Bubble ein schönes und heiß diskutiertes Thema, was dann die Lufthansa in der Business Class Menüs irgendwie so aufführt, aber darüber kann es dann auch vielleicht in einer anderen Folge gehen. Was sind eure stärksten Routen, wenn es nicht die klassischen Lufthansa, Swiss oder Austrian-Verbindungen sind?
Also ich fliege von Graz sehr gerne über München tatsächlich. Also ich steige sehr gerne in München um, weil der Flughafen wunderbar funktioniert. Genau das fliegt entweder die Lufthansa Cityline, ich glaube auch hin und wieder die Air Dolomiti. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube für den Passagier selber, also im Grunde auf den kurzen Flügen, es macht keinen Unterschied im Sinne von einem wirklich merkbaren. In den Nuancen sieht man es. Man erkennt, dass der Flieger kein Lufthansa-Flieger ist, sondern eben dann in einer anderen Livery, also quasi anders bemalt ist sozusagen. Crew-technisch kann man auch wieder sagen, auf so einem kurzen Flug, was erwartet man sich von der Crew, was bekommt man mit von der Crew? Ich glaube, das ist echt, das geht durch die Bank. Also ich glaube, ich habe viele Flüge hinter mir. Ich habe mit allen Airlines großartige und schlechte Flüge erlegt. Das ist tatsächlich sehr, also gerade in der Kabine, sehr crewabhängig, sehr vom Zusammenspiel. Tagesverfassungsabhängig, uhrzeitabhängig. Ich verstehe, dass auf einer Spätnacht-Kurzverbindung irgendwo einfach weniger jetzt Freude und Stimmung ist, wie auf einem gemütlichen Nachmittagsflug. Ich glaube, das hätte ich gar nicht so, also ich hätte jetzt keine schlechten Erfahrungen. Also weder, gerade bei Air Baltic, also oft auf der Zürich-Graz-Verbindung, die wird sehr regelmäßig von der Air Baltic geflogen. Dort hätte ich sogar eher positive, also da hat man so das Gefühl, es gibt ja dort dann auch das Swiss Service, oder? Also es gibt quasi das ganz normale, das gleiche Essen und quasi nur die Flugzeuge sind quasi, also die Piloten und die Cabin Crew sind quasi von der Air Baltic, aber sehr bemüht. Und wie gesagt, wir reden von einem 1-Stunden-Flug, wo man sagt, dass ich bin Wasser trinke im Flugzeug, jetzt gerade auf dem kurzen Hupfer, wenn man nicht gerade genau einen Hunger hat oder irgendwie Lust auf eine Kleinigkeit, isst man auch nichts. Da hätte ich gesagt, macht's keinen großen Unterschied, keinen Nachteil. So als, wenn man es so ein bisschen salopp sagt, was den Gregor stört bei der Air Dolomiti in Frankfurt, dass die irgendwo auf irgendeiner Außenposition dann stehen. Da könnte man sagen, das ist wieder da ist das Home-Benefit mit diesem Limousinen-Service eigentlich ganz cool, wo man sagt, da ist die Außenposition fast die bequemste Variante, weil man eben direkt am Flugzeug mit dem Auto abgeholt wird und dann eigentlich, also in München direkt zur Lounge gebracht wird und in Frankfurt quasi in die Nähe der Lounge sozusagen.
Zum Busgate.
Und genau, also zum Busgate. Genau. Aber da ist man dann schon ganz effizient. Also gerade bei kurzen Verbindungen kann das echt einen Unterschied machen. Also da habe ich tatsächlich schon öfter erlebt, dass dann der Bus noch gar nicht da ist und aber dass das Auto schauen und dass man quasi dann einfach aussteigen kann und man ist quasi weg. Da hätte ich jetzt gesagt, in der Konstellation, so absurd das klingt, aber es ist fast ein Vorteil mit den vermehrten Außenpositionen.
Und was man auch noch sagen muss generell, weil es mir gerade einfällt, wir haben ja letzte Folge über die Ericsson so gesprochen, da ist natürlich auch diese Multi-Hub-Strategie von der Lufthansa ein bisschen Risikominimierer, weil wenn die mal, keine Ahnung, so wie da jetzt Frankfurt im Jänner oder Ende letzten November München wegen schlechtem Wetter vollkommen abschmiert, hast du innerhalb der Gruppe noch weitere Ausweichmöglichkeiten, die dann eben für Umbuchungen und so weiter richtig, richtig vielen Vorteil haben. Und ich kann das, was der Flo sagt, nur bestätigen, auch bevor ich den Status hatte. Ich finde, München ist zum Umsteigen generell einer der besseren, also oder fast der beste Flughafen. Es ist hell, es geht schnell, diese H-Form des, also nicht des Satellites, sondern vom normalen Terminal. Du bist gleich überall, du hast nicht das Gefühl, du hättest irgendwelche langen Gänge entlang, so wie in Wien zum Beispiel, wo dann plötzlich das hinterste Gate wirklich...
F38
ist ja, genau. 35, ja genau.
Da gibt's Gate das Auto, Nummer da bauen ist sie jetzt da gerade dazu und da gibt es jetzt mittlerweile sehr charmante Superabflughalle. Wenn man dann den Gang mit den F-Gates ganz bis zum Ende geht, kann man dann mit dem Lift nach unten fahren. Da gibt es aber nochmal 4 oder 5 weitere Gates in so einem Containerdorf reingebaut. Ja. Mit Holzverschlägen, auch das ist sehr edel und zahlt sich für den Besuch aus. Ja, aber gehen wir dann weg von den Airlines vielleicht hin zu den Hubs selbst. Das ist, du hast angesprochen, München ist top zum Umsteigen. Ich habe es schon nochmal angesprochen in der vorigen Folge. Ich bin ein Fan von Wien, weil ich einfach die Austrian als Unternehmen einfach gerne mag und auch die Crew immer mit einem gewissen Schmäh und einer Herzlichkeit an die ganze Sache herangeht.
Du Patriot.
Ja, schon. Es ist München zum Umsteigen top. Frankfurt ist, finde ich, sehr auslastungsabhängig, wie gemütlich oder unkompliziert es sein kann. Und wer immer performt, das muss man, finde ich, so sagen, in Zürich ist Groundhandling-Service und dergleichen ist top. Also gerade wenn man zum Beispiel hernimmt, eine Eigenheit ist, Zürich hat im Vergleich zu den deutschen Flughäfen, aber auch Wien, was ein gutes Konzept ist, ist der Business-Class-Bus, wo man sagt, man kommt Business-Class an. und ist zum Beispiel kein Horncircle mehr, dann warten zwei Busse oder drei, je nach Auslastung vom Flieger. Der erste Bus ist Business Class Only und wenn die ersten 4 bis 6 Reihen ausgestiegen sind, gehen die Türen zu und man ist am Weg zum Terminal. Das spart einen gerade bei einer Außenposition extrem viel Zeit. Könnte man auch für andere Flughäfen wirklich überlegen, weil es kostet wahrscheinlich minimal mehr, als wenn ich sage, okay, ich lasse da 3 Busse hintereinander stehen und der letzte ist dann sowieso nur zum Drittel angefüllt, weil die Passagiere die ersten 2 sich irgendwie reindrängen. Das ist vom Handling her in Zürich besser gemacht als bei den anderen Flughäfen. Ansonsten klares Pro für Wien.
Wenn ihr in Zürich seid, macht es nicht den gleichen Fehler wie ich das erste Mal. Vergesst nicht, eure mobilen Daten auszuschalten.
Zürich, das ist teuer, ja.
Ja, Zürich ist nicht Teil der EU. Und wenn dann plötzlich nach dem Flug deine diversen WhatsApp-Gruppen dich mit wichtigen Medien überschwemmen, die du unbedingt sehen musst, dann kann das gleich mal ganz schlecht auf deiner Handy-Rechnung enden.
Also, ja, das unterschätzt man oft, oder? Man hat das in diesem, sag ich jetzt mal, vereinten Europa, was eine gute Sache ist, ist das, also missachtet man oft einmal, dass das in der Mitte die Schweiz nicht Teil des Schengen-Raums und auch nicht Teil der Europäischen Union ist. Und das ist dann, glaube ich, preistechnisch schon ein großer Unterschied, was die Handyrechnung angeht.
Und macht tatsächlich einen Unterschied. Also wenn man jetzt sagt, man arbeitet meistens dann auf den Umstiegsverbindungen oder irgendwo am Flughafen, wo man sagt, also ich glaube, es gibt jetzt auch schon einige Handytarife, die es dabei haben, aber bei mir war, ihr habt auch ähnliche Erlebnisse gehabt zwischendurch, wo man sagt, das ist dann einschränkend, oder? Und der Vorteil, Paul hat gesagt, das ist echt was, wo man sagt, da sind wir in der Europäischen Union, das ist eigentlich ein sehr cool, dass sich das so entwickelt hat, dass man sagt, wenn man in Frankfurt am Flughafen sitzt, kann man sein Mobiltelefon genauso benutzen wie quasi zu Hause. Man kann telefonieren, man kann Internet benutzen, auch einmal abseits vom WLAN und kann eigentlich vollwertig arbeiten. Also das ist tatsächlich, und das ist in Zürich genau ein guter Punkt, etwas, was man tatsächlich, wenn man die Wahl hat, mit einfließen lassen kann. Außer man hat einen Handytarif, wo es dabei ist, aber zumindest sollte man darauf achten, weil sonst wird es teuer.
Stimmt, ja. Handling ist vergleichbar vielleicht mit den Lounges. Wie schauen wir da aus? Das sind Wien, Zürich. Denken wir es auch weiter, vielleicht nach Brüssel noch.
Also ich war ehrlich gesagt noch nie in Brüssel. Also mir hat jetzt die gegenüber, ich glaube, A26 ist es in Frankfurt oder 21, keine Ahnung. Da gegenüber die Business Lounge mit Blick aufs Rollfeld ist ziemlich cool. Die ist zwar nicht sonderlich groß, aber da wenn man halt jetzt vielleicht mal nicht durchgehend arbeitet, sondern auch mal ein bisschen Flugzeuge schauen will oder so, weil man ein bisschen Fanboy sein könnte oder Fangirl, wir wollen ja aufs Gendern hier nicht vergessen, dann ist das schon ziemlich nice vom Blick her. Wien, ja, ich habe jetzt den umgebaut noch nicht gesehen, aber angeblich nur Gutes gehört.
Same, ich war mal jetzt mit dem Flo unterwegs, da war ich dann als Companion mit in der in der First Class Lounge in Wien, das ist sehr schön gemacht. Bin aber auch gespannt, was das neue Interieur von der Senata wie auch Business Lounge hergibt. Versprochen wurde ja viel Holzoptik und ein bisschen was Größeres, Helleres, Freundlicheres. Man könnte jetzt meinen, wie auch in allen anderen Facilities, wo man sagt, okay, es muss ein bisschen mehr diese Holzoptik und ein bisschen mehr das Hellere rein. Da muss man sagen, das sind die Lufthansa Lounges besser in Schuss gewesen davor als die klassische Business Lounge in Wien. Die war dann schon ein bisschen in die Jahre gekommen, vor allem wenn es um die Ruhebereiche geht. Das ist in Zürich und auch in Deutschland ganz nett gemacht, dass man sagt, es gibt größere Bereiche mit ein paar Liegen und man kann sich ein bisschen zurückziehen und wenn man von beispielsweise aus den USA kommt, auch schlafen wäre jetzt übertrieben, aber zumindest einmal sich gescheit ausruhen. Das war in Wien bis dato nicht so. Bin gespannt, ob das jetzt ergänzt wurde. Was vom Service und glaube ich Lounge sicher einen Unterschied macht, ist dann eben auch mit dem Home Circle, oder? Weil man sagt, es gibt unterschiedlich viele First-Class-Anbindungen, in Wien gar keine und das fliegt in Wort ex-Frankfurt, ex-Zürich, ex-München und da auch wieder mit unterschiedlichen Passagieraufkommen, da ist sicher ein Unterschied in den Lounges.
Genau, also es ist die Lounge, mit, also wir haben es öfter schon erwähnt, also, aber wir werden nicht gesponsert übrigens, muss man das so sagen, ich höre das manchmal in Podcasts, also wir sind...
Wir bekommen kein Geld, würden es aber nehmen, wenn die
genau,
Austrian
also
irgendwann mal anläutert.
Jemand, zum Beispiel, also authentisch wäre Flughafen Wien, Austrian, nein, Spaß.
Wir haben auch ein Compliance-Programm.
Also ich mag den Flughafen Wien, jetzt kann man sagen, wenn man, es ist ja auch, diese First-Class-Facilities kann man, wenn man jetzt zum Beispiel auch keinen Status hat und ein First-Class-Ticket bucht, auch nutzen. So für die Once-in-a-Lifetime-Experience, hätte ich gesagt, ist Wien vielleicht nicht das Spannendste, also wir kommen gleich zu Frankfurt und Zürich, wo es halt echt First-Class-Flüge gibt, die von dort abfliegen, wo das quasi Teil des Produkts ist. Ich glaube, in Wien ist es aber so, aus der Praktikabilität funktioniert es einfach wunderbar. Also da gibt es eine eigene Sicherheitskontrolle, die ist gleich beim Eingang. Ist eben super freundlich, es gibt dort quasi keine Wartezeit, oder ich habe noch nie welche erlebt. Und da spuckt es einen dann quasi dann nach der regulären Sicherheitskontrolle gleich hinaus, dann kann man entweder in die Lounge, die der Paul schon erwähnt hat, die ist in Wien, hätte ich gesagt, etwas klein ausgefallen, auch weil es eben keine First-Class-Verbindungen gibt. Das heißt, da ist man quasi entweder ist nur für die Anschlusspassagiere oder eben für die Horns. In meiner Erfahrung nach ist sie ganz nett, dass ich versuche, ehrlicherweise dann im Alltag die Launchzeit eher zu minimieren. Oder es ist dann irgendwann nach ein paar Mal, ist es dann, freut man sich, wenn es weitergeht. Aber so vom Service, muss man sagen, funktioniert Wien wunderbar. Vor allem, wenn man nicht in die Launch geht, weil man eben nach diesem Eingang quasi bei den Gates schon ist. Und wenn man dann nicht F38 hat, sondern ich weiß nicht, F1 bis 10, ist man da wirklich super schnell. Und das funktioniert wirklich, wirklich in... Ich sage mal,
1.010 Minuten,
genau.
Ankunft am Eingang vom Terminal, also und dann
du steigst dort quasi wirklich aus dem Taxi aus, gehst du durch und bist quasi, also das geht dann wirklich, wirklich rasch. Und das ist super. Wechseln nach Deutschland, also München und Frankfurt gibt's eben Lufthansa First Class Launches. In Frankfurt, ich habe es in einer Folge schon mal kurz erwähnt, sicher die Flagship Launch aus der Lufthansa Gruppe ist quasi das First Class Terminal, was eigentlich quasi gebaut ist für Abflüge aus Frankfurt. Das heißt, man fährt da direkt, das ist ein eigenes Gebäude außerhalb des regulären Flughafens, wo quasi die Sicherheitskontrolle, Zollkontrolle, alles stattfindet. Es gibt da ein Restaurant, Duschen bis Badewannen, es gibt einen großen Raucherbereich, es gibt einen Arbeitsbereich, also das ist schon wirklich, wirklich gut. Das ist, wenn man von Frankfurt abfliegt, natürlich großartig, weil man eigentlich gar nicht wirklich in den Flughafen muss sozusagen, also man checkt dort quasi direkt ein, also wie in so einer Hotellobby und wird dann mit dem Auto direkt zum Flugzeug gefahren. Das ist natürlich, könnte man sagen, von der Experience her sicher das Großartigste, was man erleben kann, im Sinne von, wenn man auf das Erlebnis aus ist.
Gerade jetzt es ist aber euch mir wieder gefallen, dann in gewissen Foren und aber auch im persönlichen Gespräch, dass das Umsteigen dafür etwas mühsam ist, weil man entweder nicht weiß, ob es das First Class Terminal gibt. Also wenn ich jetzt das erste Mal First Class fliege und buche und mir nicht bewusst bin, dass ich dieses Service nutzen kann, aber auch wenn ich es weiß, ich muss aus dem Flughafen komplett raus, gehe dann 10 Minuten zu Fuß auf einer unbeschilderten Strecke zu diesem FCT hin.
An so wilden Taxifahren vorbei tatsächlich.
Ja, genau, mit dieser Wischelstand und die Autobahnzubringerbrücke irgendwie drüber. Aber da gäbe es doch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, eigentlich hätte man das irgendwie verbinden können mit den Haupttürmen, dass man leichter hinkommt und vor allem nicht diesen riesigen Umweg auf sich nehmen muss. Mir ist bewusst, First World Problems, also wenn ich sage, ich fliege First Class und wir sind 10 Minuten Fußweg jetzt dazu wieder, aber man hätte es dahingehend ein bisschen besser anbinden können, glaube, ja, oder? Das ist First Class, First World.
Das Konzept dahinter ist, glaube ich, dass das First Class Terminal wirklich für die von Frankfurt abfliegenden Passagiere ist. Und jetzt der Umstiegler, der jetzt regulär einfach First Class fliegt und umsteigt und jetzt vielleicht gar nicht oder das schon kennt und sagt, das ist ja auch so. Also, sage ich aus der persönlichen Erfahrung, wenn man das erste Mal dort ist und dann hat man viel drüber gelesen und dann ist der Wow-Effekt relativ groß und man genießt es und man hat dann immer wieder dort eine angenehme Zeit, aber es, ehrlicherweise, es nutzt sich auch ab, oder? Also, es ist dann irgendwann, also, es ist wirklich top und es ist natürlich, wie du sagst, dann First World Problems und es ist dort auch nie schlecht, aber es ist dann irgendwann, wo man sagt, ja, gehe ich jetzt extra raus, den 10 Minuten Fußweg, nur um dort zu sein. Im Prinzip sind die First Class Launches im Terminal, schauen gleich aus, sind gleich ausgestattet, haben vielleicht sogar den Vorteil, dass man, der Krieger hat es angesprochen, also wir alle drei haben ja auch eine gewisse Freude am Fliegen selbst und eine gewisse Begeisterung für Flugzeuge und was am Flughafen so alles passiert. Das sieht man aus den regulären Launches vielleicht sogar besser. Es ist immer so eine Frage, was einem lieber ist, aber das, ich hätte gesagt, dort ist das Niveau, was ist vielleicht der Unterschied zu den Senator-Launches oder zu den Business-Launches. Es gibt in den First-Class-Launches à la carte Restaurants, das heißt, man kann dort wirklich essen im Sinne von, man setzt sich hin. Es ist dort, früher gab es noch weiße Tischtücher, die gibt es nichts mehr, also falls jemand mithört, das ist irgendwie schade, nein, weil das ist halt irgendwie noch, aber man kann dort relativ, also es gibt dort wirklich sehr, sehr gutes Essen, ist auch, also in diversen Foren gibt es da Terabyte an Diskussionen, was nicht geschmeckt hat oder was besser schmecken könnte. Im Großen und Ganzen muss man sagen, man kann dort wirklich sehr, sehr gut essen, auch sehr, vielleicht im Unterschied, weil wir es vorher im Off diskutiert haben, zu jetzt anderen Launches, wo es dann halt viel Leberkäse und Würstel und so gibt, wo man sagt, man kann dort tatsächlich halbwegs gesund, es gibt, ja, also ich sage, anständiges, normales Essen, bis hin zu natürlich, wenn man ein Steak essen will, gibt es das auch. Also das ist vielleicht ganz nett und das ist vielleicht sogar der größte Sprung. Und Zeitschriften
Ja, die haben es irgendwann während Corona mal eingestellt und dann sind sie teilweise nicht mehr gekommen. In Deutschland gibt es sie wieder. Was ich eine Besonderheit finde an München, deswegen mag ich es ganz gerne, aber das ist leider auch am Wochenende geschlossen, ist das sogenannte Senatorencafé. Das ist ein kleiner Bereich vor der Senator-Lounge in der Mitte eigentlich vom Gang, vom ganzen Flughafen. Man hat einen kleinen Kaffeebereich eingerichtet, exklusiv für Senatoren. Da kommt man auch aus Star Gold nicht rein, sondern das ist wirklich rein für Lufthansa-Senatoren gemacht. Dieser kleine Wartebereich, eben im Kaffeehaus-Charakter, wo es auch ein kleines Buffet gibt, das ist top, wenn man arbeiten möchte. Also ich finde so der Ruhe wegen und auch wenn man sagt, man hat eine schnelle Umstiegsverbindung, ist das eigentlich die Place to be, wenn man sagt, Laptop auf, ein Cappuccino oder ein Espresso irgendwie nebenher und ein Glas Wasser und man kann gemütlich arbeiten. Es sind drinnen, ich glaube, Hausnummer 2-3 Dutzend Sitzplätze und die Auslastung ist minimal. Das ist das, was ich so genieße, wenn ich über München fliege, dass man sagt, dort ist wenig los, weil die meisten in die großen Lounges gehen und wenn man kurz was zu erledigen hat, ist das natürlich top zum Arbeiten. Sternchen, wenn man viel zu telefonieren hat, ist es eher weniger praktikabel, weil es keine Telefonboxen gibt und man einen anderen Mitreisenden, glaube ich, dann mit eher Mühseligkeiten bereitet. Aber das ist als Senator eine schöne Idee, die man halt in München umgesetzt hat und sonst nirgends.
Kann man den Kaffee tatsächlich trinken, so mit einem österreichischen Qualitätsstandard?
Ist in Ordnung, würde ich sagen.
Meine Erfahrung mit Flughafencafés in der Regel.
Na, den Flugzeugcafé sollte man eigentlich, erwische mich auch immer wieder dabei, aber den sollte man eigentlich nicht trinken, weil das Wasser, glaube ich, aus irgendwelchen Tanks ist, die nicht, ja, also ich habe den Tipp mal von einem jemand bekommen, der im Flugzeug arbeitet sozusagen.
Ein Whistleblower.
Das Wasser aus den Flaschen, ja genau.
Ja, ich finde den okay, den Kaffee in Ordnung, muss man lesen. Es ist jetzt kein Kaffee, wie man ihn vielleicht in einem Wiener Kaffeehaus bekommt oder auch in Italien. Es ist in Ordnung. Ich bin aber auch schon mittlerweile etwas abgestumpft, was Kaffee angeht, durch etwaige USA-Reisen, aber auch Frühstückstreffen in Graz, wo dann die Filterkaffee-Maschine auf der Seite steht. Ich trinke da prinzipiell alles. Da vielleicht Sternchen und Props an die Austrian wieder mal, wir sind nicht gesponsert. Der Kaffee an Bord der Austrian-Maschinen ist top und auch, was sie aufhören mit dem Kaffee aus über den Wolken auf der Langstrecke, ist eine schöne Idee, die ein bisschen so diesen österreichischen Charme ins Produkt mit reinbringt und wo man sagt, man kriegt einen guten Kaffee abseits vom Espresso hin zu einem Spender, wenn man es aus der Wiener Kaffeehausküche kennt, einem Melange oder sonst irgendwas.
Ja, ganz getreu der Werbung, Kaiserschmarrn knusprig war.
Nein, ich glaube, das sollten wir weil es ja ein schönes Thema ist. Paul sagt das immer, dass ja jede Airline so ein bisschen doch noch das quasi der Flag Carrier ist, oder? Zumindest in der Lufthansa-Gruppe und so ein bisschen den Charme des eigenen Landes versprüht, was irgendwie nett ist. Auch muss nicht immer die Austrian sein. Vielleicht noch kurz zu Zürich zum Hop. Also jetzt, damit wir die First Class Facilities durch haben, das ist jetzt ein bisschen viel Redezeit, aber die haben eigentlich ein sehr cooles Konzept, also mit zwei First Class Lounges, eine im A-Bereich, das ist quasi der Schengen-Raum, genau, und dann gibt es den E-Bereich, der quasi ein eigenständiges Gebäude ist sozusagen. Also da muss man normalerweise mit der berühmten Heidi-Bahn oder die als Heidi-Bahn berühmten Zug hinzufahren, weil da eben die Kuh, glaube ich, dann Mut auf dieser kurzen Strecke und die Heidi quasi so ein Papier von der Schweiz zeigt, das ist irgendwie ganz nett. Und in Zürich, was gut funktioniert ist, die haben das, was in Wien, glaube ich, auch kommen soll mit dem Umbau, dass man sagt, man hat die Sicherheitskontrolle und ist danach schon direkt in der Lounge. Also das ist eigentlich relativ angenehm und geht dann, wenn man quasi einen Schengen-Flug hat, meistens, wenn man keinen Limousinentransfer hat, was in Zürich eher selten ist, einfach quasi aus der Lounge raus und dann zum Gate. Und wenn man international abfliegt, dann fährt man quasi, da gibt es einen Shuttle-Service von der Lounge in A zur E-Lounge. Und das ist tatsächlich, und deshalb will ich damit schließen, meiner Meinung nach die vom Gesamtsetting die gelungenste Lounge wahrscheinlich in der Lufthansa-Gruppe, weil sie eben in diesem, das hat sowas von einem so ein bisschen Penthouse-Charakter mit rundherum einer Terrasse. Also ist natürlich stark wetterabhängig, aber wenn man am schönen Sommertag kann man da draußen sitzen und das ist und rundherum stehen die Langstreckenflugzeuge, die alle vom E-Terminal abfliegen. Also da sind wir wieder bei der Freude am Fliegen, also dort, das hätte ich gesagt, wäre mein, dort bin ich tatsächlich sehr, sehr selten, weil es eben immer nur, wenn man von Zürich Langstrecke fliegt oder seltener, aber ist meiner Meinung nach die schönste Lounge overall. Ein Satz noch zum Senator Café und ich glaube, das war auch das, was wir bis jetzt besprochen haben, das ist deshalb eine gute Idee, weil es die Realität fast am meisten widerspiegelt jetzt vom normalen beruflich Reisenden, also wie gesagt, man gerade am Anfang und dann, wenn das mit Status losgeht und man genießt es auch und es ergibt sich dann dass man mal länger Zeit hat und dann wirklich eine gute Lounge genießt und sagt, man isst dann dort tatsächlich einmal was Größeres. Aber im normalen Alltag ist eigentlich das Senator Café trifft sehr gut diesen Geist, wo man sagt, ich bin am Umsteigen. Im besten Fall ist es eine kurze Umstiegsverbindung, im besten Fall ist alles pünktlich und ich habe genau irgendwie in 10 Minuten, Viertelstunde und da brauche ich dann vielleicht auch gar kein à la carte Essen, sondern in Wahrheit möchte ich irgendwo unkompliziert vielleicht ein bisschen eine Ruhe haben oder vielleicht einen schnellen Kaffee. Und im Zweifel einen Mitarbeiter, dem man was fragen kann oder der einem mit was helfen kann, sei es eine Umbuchung oder sei es irgendein Sonderwunsch. Und ja, also von dem her finde ich auch ein cooles Konzept.
Hm. Gregor, beste Lounge bisher?
Beste Lounge bisher? Also was ich sagen muss, was sehr geil war, als du mich mitgenommen hast in Hamburg, in die Senator Lounge dort, weil die hatten 1A Raucherbereich, top belüftet.
Ja, mit schönem Blick auf das Vorfeld.
Ja, man hat auch diesen schönen Blick aufs Rollfeld. Es ist leider, das ist ein bisschen schade gewesen, aus Sicherheitsgründen durftest du nicht in den Außenbereich mitnehmen und rauchen durftest du draußen auch nicht. Aber das war schon wirklich nett und auch die Vertragslounge in Rom war ganz okay, auch wenn ich mich nicht wirklich erinnern kann, weil es relativ früh war und ich noch ein wenig verschlafen.
Ja, die Lounge in Rom ist in Ordnung, sie ist leider sehr überfüllt gewesen, aus meiner Erinnerung. Ist in Ordnung, also könnte man besser machen, aber es ist für das, dass wir um 7 in der Früh dann nach Wien geflogen sind, ist es wirklich in Ordnung gewesen.
Eine wichtige haben wir noch vergessen, vielleicht für die sollten wir uns auch noch aussprechen, ich glaube, wir kennen sie alle drei ganz gut, ist nämlich der Flughafen Graz, also quasi unser Heimatflughafen, der sowohl architektonisch ehrlicherweise sehr, sehr gelungen ist, er funktioniert sehr, sehr gut, das ist ein wahnsinnig angenehmer Flughafen zum sowohl Abfliegen als auch Ankommen. Und auch jetzt im Vergleich mit den wirklich so jetzt den Top-Lounges, muss man sagen, es ist auch dieser Bereich dort wahnsinnig schön gestaltet. Es gibt dort einen guten Kaffee, es gibt genau das, was man braucht von Graz abfliegend. Keiner möchte dort jetzt groß Mittag essen, oder? Also das ist wenig geplant. Aber man kann dort sehr schön sitzen, es ist sehr weitläufig, man kann sich zurückziehen, wo man echt in Ruhe auch telefonieren kann. Super nette Leute dort vor Ort, guter Service, also wie gesagt auch da ein...
Stimmt, Graz ist großartig. Gerade für jemanden, der viel fliegt, muss man auch sagen, wenn man die Verbindungen von Graz weg bucht, wenn man halt aus Graz ist, aus dem Umland, die Zeiten sind kurz. Man kann in Wahrheit 10 Minuten vor Boarding, ist jetzt kein Tipp für jeden, der da mal einen großen Urlaub fliegen möchte, man kann 10 Minuten vor Boarding am Flughafen ankommen, geht durch die Sicherheitskontrolle, ist am Gate, steigt ein und eben vielleicht oben noch einen Kaffee in der Lounge. Das Besondere an Graz ist ja auch, vor allem in der Operation des Flughafens. Wenn man sich jetzt anschaut, die großen Hubs werden ja alle von den ganzen Flughafengesellschaften betrieben. Da gibt es Swissport, Fraport und wie sie nicht alle heißen. Graz wird tatsächlich von der Stadt Graz betrieben, beziehungsweise darunter die Holding Graz. Das ist der kommunale Dienstleister, der im Eigentum der Stadt Graz steht und die betreiben auch den Flughafen mit. Und das machen sie seit langem sehr gut. Es gibt eine Doppelgeschäftsführerrolle und einer der beiden kommt von Etihad, wenn ich mich nicht täusche, oder Katar. Also der Wolfgang Grimus ist Geschäftsführer, einer der zwei Geschäftsführer, der ist dann gekommen, ich glaube von Qatar Airways nach Graz zurück und man merkt, dass die einen guten Job machen und jetzt Gott sei Dank auch nach Corona wieder einen gewissen Höhenflug erleben, weil auch die Auslastung wieder da ist und die Passagierzahlen. Was ich noch gerne ergänzen würde, weil du es mir wieder sagst, Flo ist der First Class im Hon-Bereich in Graz in der Lounge.
Nein, das dürfen wir nicht verraten eigentlich, das ist wie bei der Beach. Du darfst das Na bitte, machen wir es. Für unsere Podcast-Hörer,
Es gibt in Graz, wenn du mit Lounge rauf gehst, dann hat das jetzt Kontrolle einmal rechts und ich stiege rauf vor den Lift für alle, die nicht so sportlich sind. Und in der Lounge drinnen, das ist ein überschaubarer Bereich, aber kann man dann hinten, wenn man mit WCs vorbeigeht, kommt man noch in so eine Art Ruhebereich. Der Vorteil ist, es ist halt nie jemand dort, durch das Graz dann doch nicht so ein großer Flughafen ist. Und man hat dann quasi einen Raum für sich selbst, kann dort telefonieren, arbeiten und man ist extrem abgeschirmt, weil man eigentlich in einem ganz anderen Raum ist, der doch noch mit dem Gang vom Hauptbereich weg ist. Und das ist das, was der Flo mir aus den First-Class-Bereich in Graz bezeichnet.
Spaß haben, aber es ist, ja, also man kann dort echt tatsächlich, es ist so ein bisschen abgeschirmt und ruhig. Der Ausblick ist nicht ganz so schön, das muss man in Kauf nehmen.
Stimmt, man schaut auf die Hangartore.
Aber es gibt generell in Graz auch das beste Bier, naja, Wien auch, ist okay, aber so im Vergleich zu Frankfurt zum Beispiel.
Ich fliege in Graz meistens nicht zu einer Zeit, wo ich trinke. Deshalb wüsste ich gar nicht, ob es guten Wein gibt, aber wahrscheinlich, Gregor, weißt du es auch nicht,
weil ich trinke keinen Wein. Ja, wenn, dann geht schon mal ab vor 4 kein Bier, klar, aber irgendwo auf der Welt ist immer 4. ich habe mich letztens in Frankfurt ein bisschen geärgert, weil wenn man halt nicht Heineken oder so oder Becks unbedingt trinken will, dann ist halt die Auswahl an Trinkbaren und man ist dann als gerade so wie beim Kaffee und beim Wein und beim Bier, dann ist halt schon der Österreicher und das Süddeutsche schon, das gebe ich ehrlich zu, etwas spezieller. Und ich finde, man darf da aber auch ruhig picky sein. Ja, man muss nicht jede Blöre trinken, die auf die Leute Wein, Bier oder Kaffee draufschreiben.
Aber ist vielleicht auch ein schöner Anlass, weil wir auch die Unterschiede ein bisschen rausarbeiten oder auch innerhalb jetzt des Lufthansa-Konzerns, wo man sagt, gerade wenn man viel unterwegs ist, ist es eigentlich nett, dass halt verschiedene Unternehmen da doch verschiedenen Zugang zu verschiedenen Produkten oder irgendwie einem Produkt haben.
Ja, absolut.
Und kann man auch, also ist auch eine Form von Kundenbindung, wo man sagt, der Gregor freut sich, wenn er über Wien fliegt, weil da gibt es einen guten Kaffee dann in der Früh.
Ja, oder das Murauer Bier an Bord.
Die 6-Uhr-Verbindungen, da ist quasi egal, Hauptsache Kaffee, da ist es.
Genau, Kaffee und das kann, Hauptsache es geht schneller. Nein, ist schon schön. Es haben die Gesellschaften so ihre Eigenheiten. Es ist dann auch vielleicht für den Abschluss eine schöne Geschichte. Also die Swiss mit den Produkten, vor allem sehr käselastig, oder was das Bordmenü angeht. Die Austrian mit dem Kaffeehaus über den Wolken und die Lufthansa mit Tasting Heimat und Rom Fisch, ja. Den sie irgendwann alles zwischendrin servieren. Aber so oder so hat jeder so seinen Touch. Wir hoffen, dass auch diese Folge für aber euch wieder...
gute Nachspeisen, muss man ihnen zumindest lassen.
Das ist richtig. Damit kompensieren sie vielleicht auch das eine oder andere, was im sonstigen Business Class... Nein, ich möchte nicht zu weit gehen. Damit werden wir uns in einer späteren Folge mal beschäftigen, was so die Business Class und Bordmenüs bzw. die Verpflegung angeht. Fürs Erste war es das wieder mal. Wir danken fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das allen Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat. Wir werden in der nächsten Folge dann über die Lufthansa-Gruppe selbst und vor allem auch über die Zubringer ein bisschen besser sprechen, beziehungsweise auch das Streckennetz. Und bis dahin gerne die Kanäle, den Kanal abonnieren, damit ihr das nicht mehr verpasst. Und wir sehen uns und hören...
Wir sehen uns nicht.
Ja, wir sehen uns nicht. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Und damit Servus aus Graz.